Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schwerpunkt der Sendung sind europäische Sparprogramme und die Wut der Bevölkerung. In Großbritannien wird gestreikt, fast überall fällt der Schulunterricht aus. Italien stellt sein Sparprogramm vor und Griechenland debattiert im Detail über drastische Sparprogramm. Ob dieses überhaupt umsetzbar ist, fragen wir unseren Griechenland-Korrespondenten Werner van Gent im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann ausgemusterte Soldaten, Waffe her. Die Schweizer Armee will ehemalige und untaugliche Armeeangehörige konsequenter entwaffnen. Und mehr Arbeit, aber nicht mehr Lohn. Der Pharmazulieferer Lonza erhöht die Arbeitszeit wegen des starken Frankens. Rendezvous, am Mikrofon ist Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Mittags, zusammengefasst von Raphael Vonnat.
Im griechischen Parlament läuft die Debatte über die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Sie sollen den Weg ebnen für neue Milliardenhilfe der EU und des IWF. Ein Grundsatzentscheid war gestern gefallen, nach einer Zitterpartie mit hauchdünner Mehrheit. Danach war es in Athen zu massiven Ausschreitungen gekommen, mit 150 Verletzten. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Proteste gegen Sparpläne gibt es auch in Großbritannien. Dort demonstrieren tausende Lehrer und Angestellte des öffentlichen Dienstes gegen die Rentenreform. Viele Schulen sind geschlossen, Gerichte und Verwaltungen sind ebenfalls betroffen. Die Angestellten protestieren dagegen, dass sie künftig höhere Rentenbeiträge bezahlen und zusätzlich länger arbeiten sollen. Die britische Bank Lloyds baut 15.000 Stellen ab. Die während der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank will damit ihre Ausgaben reduzieren. Bis 2014 sollen Einsparungen von jährlich umgerechnet 2 Milliarden Franken erzielt werden. Die Dienstleistungsgewerkschaft reagierte mit Unverständnis auf den Stellenabbau. Sie wies darauf hin, dass Lloyds in den vergangenen Jahren bereits 28.000 Stellen gestrichen habe. Lloyds hat derzeit noch rund 100.000 Angestellte. Mit neuen Gesetzesbestimmungen wollen die SBB und der Bund gegen Fußball-Hooligans vorgehen. Zudem soll den Randalieren auch mit technischen Anpassungen Einhalt geboten werden, wie das Bundesamt für Verkehr mitteilt. Denkbar ist demnach, dass Fußballfans die Züge der SBB nur noch gegen Kaution benutzen dürfen. Zudem will die SBB die Fenster in den Zügen so präparieren, dass keine Flaschen mehr hinausgeworfen werden können. Ab morgen müssen die Angestellten von Lonza in Visp pro Woche 2 Stunden länger arbeiten, zum gleichen Lohn. Betroffen sind fast alle der knapp 3.000 Mitarbeiter. Der Pharmazulieferer erhöht die Arbeitszeit von 41 auf 43 Stunden pro Woche, dies für die kommenden 1,5 Jahre. Der Entscheid sei unter Druck des starken Frankens gefallen, so Lonza. Und auch wegen der hohen Rohstoff- und Energiepreise. In diesen Minuten beschließt der Deutsche Bundestag über den Atomausstieg und die Energiewende. In der Sache gab es zwar einen parteiübergreifenden Konsens, gestritten wurde aber über das Vorgehen. Deutschland will bis 2022 alle seine Atomkraftwerke abschalten. Der Bund investiert weiter in die Infrastruktur der Eisenbahn. So hat der Bundesrat die erste Vereinbarung mit der SBB gutgeheißen, mit der das Projekt «Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur» umgesetzt wird. Die Kosten dafür betragen 440 Millionen Franken. Konkret geht es um 12 Projekte, mit denen die Kapazität auf der Nord-Süd-Achse und zwischen Zürich und Winterthur erhöht wird. Die Schweizer Armee will künftig ausgemusterte Armeeangehörige konsequenter entwaffnen. Die Militärpolizei werde bis Ende Jahr 188 Männern die Waffe entziehen. Dies auf Anraten des militärärztlichen Dienstes, teilt Armeechef André Blattmann mit. Damit reagiere die Armee auf das Tötungsdelikt im bernischen Schaffhausen. Dort erschoss im Mai ein Wohnungsmieter bei einer Zwangsräumung einen Polizisten mit einer Armeewaffe. Außerdem will die Armee bei allen Untauglichkeitsentscheiden der letzten 10 Jahre prüfen, ob die Betroffenen ihre Waffen tatsächlich abgegeben haben. Weiter will der Bund die Sanierung von Abfalldeponien und von Schießanlagen auch in den kommenden 6 Jahren finanziell unterstützen. Die Landesregierung hat dafür 240 Millionen Franken bereitgestellt, den gleichen Betrag wie für die 6-Jahresperiode zuvor. Wie das Umweltdepartement mitteilt, muss der Kredit noch vom Parlament bewilligt werden. Bei der Altlastenbereinigung beteiligt sich der Bund allerdings nur, wenn die Verursacher nicht mehr vorhanden oder zahlungsunfähig sind. Im letzten Jahr ist in der Schweiz die Lebenserwartung der Männer zum ersten Mal auf über 80 Jahre gestiegen. Bei den Frauen beträgt sie 84,5 Jahre. Das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Zudem gab es im vergangenen Jahr mehr Geburten, mehr Eheschließungen, aber auch mehr Scheidungen. 2010 wurden über 80.000 Kinder geboren, 43.000 Ehen wurden geschlossen und 22.000 Ehen geschieden. Zwei französische Journalisten sind nach 18 Monaten Geiselhaft in Afghanistan freigekommen. Die beiden Reporter wurden auf einem Luftwaffenstützpunkt bei Paris von Staatspräsident Sarkozy empfangen. Sie waren im Dezember 2009 von Unbekannten entführt worden. Für ihre Freilassung gab es in Frankreich eine öffentliche Kampagne. Es ist nicht klar, ob für sie ein Lösegeld bezahlt wurde.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Schluss mit aufgeschlitzten Zugsitzen. Der Bund und die SBB gehen gemeinsam gegen Hooligans vor. Schluss mit Atomenergie beschließt also der Deutsche Bundestag, aber im rauen Tonfall. Dann fragen wir, wie geht Sparen auf Italienisch? Wie sieht es in Athen aus nach der Krawallnacht? Und um die Frage, lässt sich das griechische Sparprogramm überhaupt umsetzen, geht es dann im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und außerdem hören wir:
Selbst ein Macho wie Berlusconi muss und kann damit leben, dass seine Frau ihren eigenen Namen trägt. Und ich denke, dass sie ganz froh darüber ist.
Hier gibt es noch einmal den Monat Juni im akustischen Rückblick, den Worten des Monats. Weiter zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.106 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2079 gehandelt, der Dollar zu 83,43 Rappen. Das Wetter. Aus Westen gibt es am Nachmittag längere sonnige Abschnitte. An den zentralen und östlichen Voralpen bleibt es dagegen meist grau. Allerdings ist es in der Regel trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 Grad. Im Tessin und im Wallis ist es meist sonnig bei 25 Grad im Rhonetal und knapp 30 Grad im Tessin. Morgen Freitag ist es in der Deutschschweiz nur zeitweise sonnig und vereinzelt fällt Regen. Im Westen und Süden ist es meist sonnig. Am Samstag scheint vorüberwiegend die Sonne, ganz im Osten sind lokal noch Schauer möglich. Am Sonntag ist es überall sonnig. Die Temperaturen liegen am Wochenende im Norden bei 22, im Süden bei 26 Grad. Verkehrsinfo TRS von 12.38 Uhr. In der Ostschweiz ist die A3 Richtung Chur zwischen Bilten und Wesen weiterhin gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
2 Stunden pro Woche länger arbeiten, aber ohne dass der Lohn entsprechend erhöht wird. So soll es ab morgen allen Angestellten von Lonza im Werk Visp gehen. Der Konzern, der vor allem medizinische Werkstoffe für die Pharmaindustrie herstellt, hat heute Morgen die Belegschaft informiert. Lonza begründet diese ungewöhnliche Maßnahme mit dem starken Franken, der dem Konzern zunehmend das Leben schwer mache. Mehr arbeiten für den gleichen Lohn, damit ist Lonza kein Einzelfall. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Nur gerade die Lehrlinge und die Praktikanten werden ausgenommen. Für alle anderen der insgesamt knapp 3.000 Angestellten von Lonza in Visp soll ab morgen gelten, mehr arbeiten für den gleichen Lohn. Und das voraussichtlich bis Ende 2012, also die nächsten 18 Monate lang. Stefan Mischler, der Leiter des Standorts Visp, begründet diese unkonventionelle Maßnahme wie folgt.
Wir sehen, dass die Profitabilität vom Standort Visp massiv gesunken ist in den letzten Monaten. Hauptsächlich, weil sich die Währungen für uns negativ entwickelt haben. Also der Schweizer Franken hat sich massiv verstärkt gegenüber dem Dollar und gegenüber dem Euro.
Ein Problem, mit dem momentan sehr viele Schweizer Industrieunternehmen kämpfen. Ihre Produkte sind im Ausland zwar nach wie vor gefragt, aber wegen des starken Frankens verdienen sie kaum noch etwas mit ihren Verkäufen. Hans Hess, der Präsident des Industriebranchenverbandes Swissmem, sagte gerade gestern an einer Industrietagung:
Um noch Aufträge zu bekommen, müssen viele Unternehmen erhebliche Preiskonzessionen machen. Das schlägt sich natürlich sofort in der Marge nieder. Und deshalb müssen wir leider heute davon ausgehen, dass etwa ein Drittel, vor allem der kleineren und mittleren Unternehmen in der Schweiz, heute in der Verlustzone ist wegen dem starken Schweizer Franken.
Eine Zeit lang kann ein Unternehmen durchaus eine solche Durststrecke überstehen. Aber, noch einmal Hans Hess.
Sie machen heute schon vieles. Sie sichern die Währung ab, sie kaufen im Ausland ein, Kosten optimieren, sie versuchen Prozesse zu verbessern, sie kommen mit neuen Innovationen. Aber vielleicht reicht das eines Tages nicht mehr aus und dann müssen sie auch ins Ausland verlagern.
Lonza ist nicht das erste Unternehmen, das nun mit ausgefallenen Massnahmen probiert, Linderung für die Firmenkasse herbeizuführen, auch auf dem Buckel der Arbeitnehmenden. Noch ist das zwar kein Massenphänomen, noch sind es erst eine Handvoll Firmen, die Lohnkürzungen oder gratis Mehrarbeit verordnen und denen künden, die sich dagegen wehren. Aber Fälle wie Lonza zeigen, die Industrie steht massiv unter Druck. Die Gewerkschaft Unia will die von Lonza verordnete 2 Stunden Mehrarbeit pro Woche nicht einfach hinnehmen. German Eier.
Streik ist sicherlich bis jetzt noch kein Thema. Da ist euch voll und ganz bewusst, dass einfach der Standort Fisch in einer äußerst schwierigen Situation ist. Und dieses Ziel ist natürlich auch, zusammen mit der Lonza für den Standort in Fisch zu kämpfen. Aber das muss in vierer Sozialpartnerschaft passieren und einfach nicht einseitig folgen am Rechen.
Er will also verhandeln. Letztlich ist allen bewusst, dass eine Auslagerung der Arbeitsplätze ins Ausland drohen könnte.
Zerkratzte Scheiben, zerrissene Sitzbezüge, verschmierte Waggons und überall Dreck. So sehen Züge aus, wenn randalierende Fans zu Sportanlässen anreisen. Alles Reden hat nichts genützt. Nun will der Bund das Problem der Hooligans per Gesetz lösen und er will Vereine stärker in die Pflicht nehmen. Geraldine Eicher.
Die Verantwortlichen bei Bund und Bahn haben genug. Sportfans randalieren in Zügen immer ungenierter. Sie gefährden Menschen und richten bei der SBB jährlich Schaden von rund 3 Millionen Franken an. Mit Gesprächen am runden Tisch wurde lange um Lösungen gerungen, gefunden wurden keine. Das Bundesamt für Verkehr und die SBB haben nun die Weichen anders gestellt. Sie wollen das Problem per Gesetz angehen. Das heißt, Signalfarbe rot für Sportvereine und Fanclubs.
Das ist sicher ein Signal. Dieser Weg über gemeinsame Gespräche hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt und jetzt müssen halt weitere Mittel ergriffen werden.
Sagt Peter Füglstaller, Direktor des Bundesamts für Verkehr. Jedes Mal, wenn ein Fanzug losfahre, sei es kritisch. Passagiere und Personal seien gefährdet. Das müsse jetzt mit Verbesserungen bei der Bahn angegangen werden. Beispielsweise mit abgeklebten Zugscheiben, die nicht mehr zerkratzt oder zerschlagen werden können. Und es soll griffige gesetzliche Massnahmen geben. Das freut den Berner Polizeidirektor Hans-Jürg Käser. Seit langem fordern die Polizeidirektoren Taten statt Worte.
Die kantonalen Polizeidirektoren haben seit längerem die Nase voll, übervoll. Wir müssen dringend Mittel finden, um solche Ausschreitungen und solche Sachbeschädigungen unterbinden zu können.
Bund und SBB fahren bei der Ausarbeitung von Ideen zweigleisig. Sie erwägen einerseits Kombi-Tickets. Nur wer mit einem Fanzug anreist, soll im Stadion im Gästesektor sitzen dürfen. Diese Idee haben die Polizeidirektoren schon vor 2 Jahren vorgeschlagen. Erfolglos.
Und wir haben beim Schweizerischen Fußballverband namentlich, aber auch bei den Clubs wenig Rückhalt gefunden für diese Idee. Wenn der Bund jetzt an dieser Idee weiterdenkt und weiter Druck macht, dann geht das genau in die richtige Richtung.
Neben Kombi-Tickets prüft der Bund andererseits, wie Sportvereine finanziell in die Pflicht genommen werden können. Sie sollen beispielsweise Fanzüge chartern müssen und allfällige Schäden mit einer hinterlegten Kaution begleichen. Von Seiten der Sportvereine und Fanclubs ist die Freude an solchen Massnahmen klein. Sie üben aber Zurückhaltung mit ihrer Kritik. So will sich beispielsweise der FC Basel aktuell nicht zu den geplanten Massnahmen äußern. Sportverantwortliche weisen darauf hin, dass Vandalismus rund um den Sport ein gesellschaftliches Phänomen sei. Dafür habe auch die Gesellschaft die Verantwortung zu tragen, nicht die Vereine. Der Berner Polizeidirektor Hans-Jürg Käser kontert.
Das halte ich für völlig verfehlt. Fußballspiele sind private Veranstaltungen und sie haben dafür zu sorgen, dass rund um diese Veranstaltung die Sicherheit funktioniert.
Das Bundesamt für Verkehr will innerhalb eines Jahres eine Gesetzesvorlage ausarbeiten. Und mit einem Gesetz wären dann nicht nur die Sportvereine in der Pflicht, auch das Parlament. Es hat letztendlich Farbe zu bekennen, wie viele Schranken und Barrieren es randalierenden Sportfans setzen und wie es Vereine in die Pflicht nehmen will.
Die Die EU ist vorerst erleichtert über das griechische Ja zum Sparpaket und erwartet heute ein zweites Ja aus dem Parlament. In Griechenland selber spürt man Besorgnis wegen der Krawalle. Eine linksliberale griechische Zeitung schreibt zum Beispiel: Während das griechische Parlament über das Sparprogramm beriet, erlebte die Hauptstadt eine Orgie der Polizeigewalt. Die Beamten verwandelten den Syntagma-Platz in eine Gaskammer und griffen in beispielloser Weise alle Menschen an, die ihnen in den Weg kamen. Zitat Ende. Ich sprach vor der Sendung mit der Journalistin Corinna Jessen in Athen und fragte sie, wie es heute in Athen aussieht.
Im Augenblick ist es auf dem Athener Syntagma-Platz vor dem Parlament ruhig. Der Verkehr läuft fast wie gewohnt, nur der Eingang zum Parlament ist durch Polizeikräfte gesichert, denn auch heute debattieren die Abgeordneten ja wieder, um ihnen den Zugang zu garantieren. Auf dem Platz und um den Straßen sieht es wirklich aus wie nach einem Bombardement. Überall liegen Splitter herum, Steine von gestern Abend, die Krawallmacher ja herausgebrochen hatten aus den Fassaden, mit denen sie die Polizisten beschmissen hatten. Es sind überall noch verkohlte Haufen von Abfällen, die gestern in Brand gesteckt worden waren. Es sieht wirklich nach ganz großer Zerstörung aus. Und vor allen Dingen die Besitzer der Geschäfte in einer der wichtigsten Einkaufsstraßen Athens, in der Amu-Straße, sind verzweifelt. Dort ist keine einzige Vitrine heil geblieben. Ich habe vorhin mit einem Besitzer eines Schuhgeschäfts gesprochen, der sein Lebenswerk von 70 Jahren in Trümmern gesehen hat. Und diese Schuhe sind nicht etwa geplündert worden, weil man sie dann tragen wollte. Nein, sie haben als Wurfgeschosse gegen die Polizei gedient. Und das Geschäft ist also wirklich bis auf den letzten Schuh geplündert. Die Scheiben sind kaputt. Sieht aus wie nach einem Bombardement.
Wie konnte es eigentlich zu einer derartigen Eskalation kommen?
Die Gründe dafür sind sicherlich sehr vielschichtig. Es ist einerseits der bekannte sogenannte schwarze Block, also die Anarchisten, die sofort reflexartig mit Gewalt reagieren, sobald geballte Polizeikräfte zu sehen sind. Der andere Teil ist, dass in den letzten Wochen immer wieder das Gleiche wiederholt, dass nämlich Rechtsextreme auf Linksextreme stoßen und damit beginnen dann die Krawalle. Irgendwann schreitet die Polizei an und das Ganze ufert aus. Wir sehen aber in der letzten Zeit Phänomene, die es früher nicht gab, wie zum Beispiel ältere Bürger, also weißhaarige, wirklich ältere Männer, die Polizisten angreifen, teilweise mit großen Händen. Und das heißt ja eigentlich, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und wir haben auch Bürger und Bürgerinnen gesehen, die tatsächlich dann auch nach Steinen griffen, also nicht die vermummten, sondern es waren in dem Fall zum Beispiel Lehrer vor dem Erziehungsministerium.
Im Parlament wird im Moment weiter übers Sparen debattiert. Es geht seit dem frühen Vormittag um Einzelgesetze, wie das Sparpaket umgesetzt werden soll. Ist es dann noch möglich, dass die Opposition das Sparpaket noch in letzter Minute zu Fall bringt?
Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Im Gegenteil, heute geht es darum, dieses sogenannte Ausführungsgesetz in einzelnen Artikeln zu verabschieden. Das heißt, es muss also nicht im ganzen Ja oder Nein gestimmt werden, sondern man kann über die einzelnen Artikel verhandeln. Und da hat die Opposition schon angekündigt, dass sie einigen Artikeln zustimmen wird, vor allen Dingen denen, die die Privatisierung von Staatsbetrieben und öffentlichem Besitz in die Wege leiten.
Sagt die Journalistin Corinna Jessen in Athen. Auch Rom muss die Staatsfinanzen in den Griff bekommen. Im ebenfalls verschuldeten Italien will man das Jahresdefizit bis 2014 Schritt für Schritt auf Null bringen. Erreicht werden soll dies mit einem umfangreichen Paket, das in erster Linie mehr Einnahmen und nur wenige Sparmaßnahmen vorsieht. Das Maßnahmenpaket wird zwar erst am Nachmittag definitiv von der Regierung Berlusconi verabschiedet, die großen Linien sind aber schon erkennbar. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Manovra heißt das Ding, das die Regierungen Italiens meist vor den Sommerferien schnüren. Damit soll kurz vor der Pause verhindert werden, dass die Ausgaben völlig aus dem Rahmen fallen. Vor zwei Jahren strich die Regierung sämtlichen Ministerien 10% des Budgets, ungeachtet der wirtschaftlichen Auswirkungen. Letztes Jahr waren es 24 Milliarden Euro, jetzt sind es 47 Milliarden, verteilt auf 4 Jahre. Laut letzten bekannten Entwurf geht es jetzt auch stark um Mehreinnahmen, obwohl Italien schon viele und hohe Steuern kennt. Der produzierende Sektor und die Privathaushalte sollen aber verschont werden, das sind Wähler. Aufs Korn nimmt Finanz- und Wirtschaftsminister Tremonti dafür die Banken, mit denen er ohnehin über Kreuz liegt. Sie sollen in Zukunft eine Tobin-Tax bezahlen, also eine kleine Abgabe auf jeden Aktientransfer. Diese Steuer kennen nur wenige Länder, da sie den Banken nicht gefällt. Spekulationsgeschäfte sollen zudem mit einer 35-prozentigen Steuer belastet werden. Schon drohen die betroffenen Geld- und Handelsinstitute, das Land zu verlassen. Teuer werden sollen auch Autos mit mehr als 170 PS. Auf sie wird eine Extrasteuer erhoben. In diese Klasse gehören schon gewisse VW Golfs. Weniger Gelder aus Rom sollen die Gemeinden erhalten, nämlich insgesamt 13 Milliarden Euro. Dies, nachdem sie beim letzten Sparpaket schon arg federn lassen mussten. Kommentatoren setzen ein Fragezeichen hinter diese Sparmaßnahme. Leisten die Gemeinden mit diesen Geldern relativ effiziente Dienstleistungen, zumindest in Nord- und Mittelitalien? Der verschwenderische Zentralstaat kommt nach ersten Informationen praktisch ungeschoren davon. Dasselbe gilt für den überteuerten Politikapparat. Das ist kein Zufall. Dort ansetzen würde wirklich wehtun und so manche Seilschaft zerstören. Berlusconi aber will das nicht. Seine Macht basiert auf dem Zufriedenstellen verschiedenster Interessen. Die Lega Nord hat dafür gesorgt, dass ihre Klientel in Ruhe gelassen wird. Milchbauern müssen keine Buße mehr zahlen bei Überschreiten der Milchquote. Und das Rentenalter für Frauen in der Privatwirtschaft wird erst ab 2020 langsam auf 65 Jahre angehoben. Auffallend ist, dass die Streichungen erst in den Jahren 2013-14 wirksam werden sollen. Gerade dann also, wenn die Legislatur dieser Regierung zu Ende geht, sollen sich ihre Nachfolger mit den Auswirkungen und Protesten herumschlagen. Dass Italien überhaupt spart, hat wenig mit Einsicht zu tun. Berlusconi würde gerne Steuergeschenke machen, um sein Image aufzupolieren. Es sind Brüssel und die Finanzmärkte und mehr oder weniger allein auf weiter Flur Finanzminister Tremonti, die die Regierung dazu zwingen. Und wie immer bei solchen Übungen, man muss genau schauen, was wirklich umgesetzt wird. Es gibt Ökonomen, die sagen, die Auswirkungen der letzten Sparpakete würden nach wenigen Jahren weitgehend wieder verpuffen.
Seit dem Vormittag diskutiert der Bundestag über den Ausstieg aus der Atomenergie bis spätestens 2022. In diesen Minuten stimmt der Bundestag ab und vollzieht die Energiewende mit den Stimmen der Opposition. Der Konsens nach Fukushima ist in Deutschland zwar breit, aber das heißt nicht, dass man sich am Morgen unter den Parteien gegenseitig auf die Schultern geklopft hätte. Der Ausstieg ist zwar beschlossen, das «Wie weiter?» bleibt aber kontrovers. Motto: Umsteigen ja, aber worauf? Der Bericht von Kaspar Selg aus Berlin.
CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne. Alle werden sie in diesen Minuten dem Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022 zustimmen. Damit Ende ein leidenschaftlicher Streit in einer zentralen gesellschaftlichen Frage, lobte Umweltminister Röttgen.
Es ist ein nationales Gemeinschaftsprojekt, das heute beschlossen wird, meine Damen und Herren. Und das ist ein sehr guter Tag für Deutschland und für unser Land.
Dieses sei ein wichtiger Tag, sagen auch die Grünen. Ihre Fraktionschefin Künast sprach vor allem von denen, die schon seit Jahrzehnten unermüdlich für diesen Ausstieg gekämpft hatten.
Dies ist der Zeitpunkt, an dem man Dank aussprechen muss. Dank an all die vielen Menschen, die weit über 30 Jahre den Mut hatten zu kämpfen.
Aber bei aller Feierlichkeit im Vordergrund der Debatte stand natürlich die Auseinandersetzung darüber, wer denn nun Recht behalten habe. Gregor Gysi von der Linken begann seine Rede mit einer Frage an den CDU-Umweltminister Röttgen, in Anspielung darauf, dass die Merkel-Regierung ja noch vor einem halben Jahr die Laufzeiten der AKWs nicht verkürzt, sondern verlängert hatte.
Sie haben heute gesagt, dass der Ausstieg aus der Atomenergie eine Revolution ist. Im Dezember 2010 haben Sie uns erklärt, dass die Verlängerung der Atomenergie eine Revolution ist. Ich finde, Sie sollten innerhalb der Union mal klären, was eigentlich eine Revolution und was eine Konterrevolution ist, damit man sich darüber verständigt.
Und SPD-Chef Gabriel nutzte die Debatte sogar zu einer Generalabrechnung mit der Regierung Merkel, die mit dieser weiteren politischen Wende jede Glaubwürdigkeit verspielt habe. Gabriel schloss seine Rede mit einer, wenn auch etwas zögerlich vorgetragenen, Rücktrittsaufforderung.
Wenn Sie was für Deutschland tun wollen, dann kommen Sie nach dem Herbst nicht mit dem so und so vielten Neustart zurück, sondern hören Sie einfach auf.
In der Debatte über die Einzelheiten der 8 Gesetze, die für diesen Ausstieg geändert werden, stritt man sich vor allem darüber, wohin die Reise ohne Atomkraft gehen solle und wie schnell. 35% Erneuerbare bis 2030 will die Regierung erreichen. Zu wenig, sagen Grüne und Rote. Windkraft zur See soll der Haupttreiber sein in Zukunft. Vermehrt Windnutzen aber auch auf dem Land, sagt die Opposition. Wir werden fürs Erste Gas und auch Kohle einsetzen müssen, um den Ausfall der Atomenergie zu überbrücken, sagt die Regierung. Sicher keine Kohle, sagen die Grünen. Wieso nicht, fragen die Roten. Und man streitet sich auch über Atomenergie, über deren Sicherheit bis zur Abschaltung und vor allem über das, was jahrhundertelang übrig bleibt von der Kernenergienutzung, über den Atommüll und dessen Entsorgung. Der Ausstieg 2022 ist jetzt beschlossen. Der Umstieg und seine Details bleiben noch lange kontrovers.
Der Juni 2011 ist fast Geschichte. Ein Monat, in dem debattiert, gestritten, gelacht, verhandelt wurde, wo Frauen sich an alte Streikzeiten erinnerten, wo Männer sich über ihre Wiederwahl freuten und Politiker Ohrfeigen austeilten. Daniel Hubacher hat die Worte des Monats Juni zusammengetragen.
Wir warnen vor Sprossen.
Noch vor einem Monat war es die Gurke, dann kamen die Sprossen und dann ist das Thema EHEC im großen griechischen Pfeifkonzert untergegangen. Die Griechinnen und Griechen sind zu Zehntausenden auf den Straßen und verlangen von ihren Politikern, dass nicht nur das Volk die Zeche bezahlen muss, sondern alle. Schicksalstage waren es für Griechenland und die Angst davor, dass das Parlament am Ende Nein sagen könnte zum Sparkurs, hat dem Vorsitzenden der Eurostaaten Jean-Claude Juncker schon mal die Sprache verschlagen und die Faust auf den Tisch sausen lassen.
The Greek Parliament has to know that this has to be done. If not, this question is not.
Das müsse es einfach tun. Und das griechische Parlament hat die Nöte Junkers erkannt und hat es getan. Griechenland will sparen. Nicht gespart mit Worten haben in diesem Monat die Frauen. 20 Jahre nach dem legendären Frauenstreiktag war das Motto «Ein Ziel, gleich viel». Doch wann ist gleich viel, das ist dieser 18-Jährigen noch nicht ganz klar.
Also gleich, das ist ein bisschen relativ, dass Frauen stimmt. Also, ich sehe das Problem mehr, dass man nicht weiss, genau, wo das Gleiche ist. Eben.
Eine Frau, die nicht gleich ist, die es in eine ganz hohe Position geschafft hat, ist die neue IWF-Chefin. Von 24 Männern sei sie gewählt worden. Es sei an der Zeit, dass sich die Zeiten änderten.
Il n'y avait pas une seule femme dans le groupe des 24. Et quand je me suis sentie ainsi interrogée pendant 3 heures par 24 messieurs, je me suis dit que c'était bien, que les choses changent un peu.
Ändern soll sich endlich auch das Namensrecht. Darin ist sich der Ständerat einig und Claude Janiak von der SP bringt es auf den Punkt.
Selbst ein Macho wie Berlusconi muss und kann damit leben, dass seine Frau ihren eigenen Namen trägt. Und ich denke, dass sie ganz froh darüber ist.
Froh darüber, dass er trotz Protesten wiedergewählt wurde, ist Sepp Blatter. Man habe Schläge bezogen, doch jetzt werde alles besser, versprach Mr. FIFA.
Nous avons reçu des coups et moi personnellement des gifles. Nous avons fait des fautes, mais nous allons tirer les leçons de ces erreurs.
Ohrfeigen ausgeteilt, das hat in diesem Juni auch SP-Chef Christian Löwra. Er bezeichnete die FDP-Bundesräte als Pantomimen, die sich einen Sport daraus machten, wer besser zu den wichtigen Themen schweigen könne.
Habituellement, les conseillers fédéraux Burkhalter et Schneider-Ramann sont plutôt adeptes du mime.
Solche Vorwürfe ließ sich FDP-Präsident Fulvio Pelli natürlich nicht gefallen.
Das ist die Politik der Schwachen. Die Schwachen greifen immer die anderen an, stehen nicht auf das Thema, haben kein Programm. Ich glaube, die SP ist genau in Schwierigkeiten wie anderen Parteien und versucht jetzt mit der falschen Strategie zu reagieren.
Und dann gab es in diesem Juni auch noch ein paar sportliche Höhepunkte. Doch die Schweizer schafften es nie ganz nach vorne, aber fast. Zum Beispiel die jungen Wilden der U21 oder Roger Federer in Paris oder Fabian Cancellara an der Tour de Suisse. Immerhin, den letzten Sprint entschied er für sich. Quasi auf dem Zahnfleisch, wie er uns verrät.
Es hat zwar einfach ausgesehen meistens, aber ich kann euch sagen, die Tour ist wirklich sehr, 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 sehr schwer gewesen. Mir bleibt nicht mehr viel übrig, als einfach erholen. Und dann bin ich sicher parat für das, was er auf dem Programm steht, an der Tour de France.
Die Worte des Monats Juni, ausgewählt und zusammengestellt von Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.